Makaber. 9. Munteres Geplauder an der Haltestelle. Frührentner mit Körben in den Händen wollen in die Pilzgegenden der Region ausschwärmen. Das Klima verspricht eine gute Saison, was die Sammler freut, da sie die Ernte an umliegende Gourmet-Tempel verkaufen können. In diesem Jahr sind Speisepilze der absolute Renner. Kein Menü ohne Pilze. Der Food-Journalismus kann sich wieder einmal auf die eigene Schulter klopfen. Die Welle ist angerollt wie im Frühjahr, als der grüne Spargel mit Bärlauch en vogue war. Und die enorme Nachfrage fördert auch noch den Absatz weniger bekannter Sorten. Es muss ja nicht immer Trüffel oder Steinpilz sein. An den kleineren Geldbeutel haben die Frauenzeitschriften unter der Rubrik »Wie verwöhne ich meinen Liebsten?« gedacht und offerieren originelle Rezepte, die zeigen, wie schnell und einfach es sein kann, mit Discounters Tiefkühlangebot und einer Mikrowelle zaubern zu lernen. Auf den Wochenmärkten herrscht kein Mangel an den begehrten Gesellen mit den samtigen Kappen, aber zu exorbitanten Preisen. Und böse Zungen reden sogar darüber, dass das, was als heimische Qualität an den Marktständen appetitlich angeboten wird, in Wirklichkeit aus den Wäldern der Ukraine stammt. Die Sonne steht frühherbstlich niedrig und scheint in die Fenster der beiden aneinander gekoppelten Straßenbahnen, die sich mit ihrem unverwechselbaren Rumpeln nähern. Beide Züge erreichen mit ihrer Vereinigung eine stattliche Länge, und es braucht sich keiner der Passagiere Sorgen, um einen Sitzplatz zu machen. Etwas abseits steht mit einem Köfferchen ein Herr, dem die gute Stimmung, auch die eingedrungene Feuchtigkeit im linken Schuhwerk, nicht vermiesen kann. Generös lässt er den anderen Passagieren den Vortritt und steigt als Letzter in die Bahn. Um nicht erkannt zu werden, macht er sich den schmalen Gang entlang schnell auf die Suche nach einem freien Plätzchen und setzt sich in der angekoppelten Bahn in eine der hinteren Bänke, wo nur ein paar Schüler mit zirpenden Ohrstöpseln vor sich hin dösen. Entlang führt die Fahrt über die neugelegte Strecke durch die lange Allee zu dem am Ende gelegenen Fußballstadion mit dem Bedarfshalt für die mobilen Knastwaggons. Die stehen noch alle am Halt. Da hat es dieses Mal beim Spiel wohl keine Probleme gegeben, denkt sich der Reisende und blickt über die Überreste der eingestürzten alten Gegentribüne zur futuristischen Haupttribüne hinüber. Die Bahn macht einen Rechtsschwenk und fährt mit einer großen Schleife dem Zentrum zu. Jetzt geht's in den Stadtkern und am Denkmal des bösen Kaisers vorbei. Dort ist das täglich gewohnte Bild. Am Schleifenende steht unverdrossen das kleine Häuflein demonstrierender Anwohner mit ihren Transparenten. Bei Wind und Wetter sind sie da, genau wie die Hundehalter, deren Vierbeiner zu der kleinen Grünfläche um den pickelhaubigen Imperatoren zerren, während die Unzufriedenen die Schleifgeräusche der Räder messen, akribisch das warnende Klingelgeräusch der Bahnen registrieren und vermerken, wie lange Rollstuhlfahrer und Schulkinder brauchen, um zwischen den ein- und ausratternden gelben Lindwürmern ein Schlupfloch zu finden. Die Bahn hält bei der nächsten Umsteigemöglichkeit und der Passagier aus der letzten Reihe beeilt sich, um die gute alte 5 nebenan noch zu bekommen. Unerkannt drückt er sich, das passt wunderbar, die Blechbüchse ist rammelvoll, in den Menschenpulk hinein. Der Herr Chefingenieur hat nämlich eine Leidenschaft. Von der darf aber keiner etwas wissen. Schließlich ist der Chefingenieur Chef von dem ganzen Fortbewegungsmittelbeförderungsbetrieben-Zeugs. Am nächsten Halt wird es brenzlig. Zwei Kontrolleure in Zivilkluft drängeln herein. Die werden ihn erkennen und ihn beobachten, wenn er aussteigt. Zudem ist die Gegend, in der die Bahn herumrattert mit ihren Lagerhallen und Warenumschlagsplätzen, nicht eben die feinste. Schließlich gibt es viele Geschichten über Prominente und die, die das Sagen haben und auch einmal wie Hunde herumsabbern oder einen auf Hähnchen machen, eben ordentlich gedemütigt werden wollen. Doch keine Panik, so einer ist der Chefingenieur nicht. Und die neugierigen Kontrolleure? Ach was! Kaum sind sie im Getümmel, ist der erste Schwarzfahrer am Wickel. Das ist richtiger Teamgeist und lässt die Kassen klingeln, registriert der Chefingenieur und macht sich beim nächsten Stopp davon. Zwiebelgraf. 7. Der neuen Residenzia Anblick soll prunkhafter als der des verblichenen kriegsmarksgräflichen Vetters sein. Indes, es liegt noch vieles beim Bauwerk im Argen. Die Steinbrüche liegen fern, und der Transport gewichtiger Quader geht nur mit stampfend kraftstrotzender Behäbigkeit der Ochsengespanne. Da muss von der ursprünglichen Ausführung des radialen Ensembles abgewichen werden, wobei sich der Konvertit als wahrer Meister der Improvisation erweist, einer Tugend, deren Provenienz sich in seiner Heimat findet. Lediglich die Grundmauern lässt er mit dem raren Gestein aufziehen und verwendet hernach der Rheinauen Gehölz zum weiteren Aufbau, worauf das matschend Tun der Graubeure gebraucht wird und der Imitanti-Kunst sich um des Gebäudes äußerlichen Schein bemüht. Doch nur der beherrschende Turm im Mittelpunkt ist zu Ende gemauert und reckt seine imposante Spitze zum Firmament. Kaum hat das Château die ersten Bewohner, hat des Marxgrafen Leibgarde den Kampf um die Belegung der Kammern begonnen. Statt mit allen Liebreizen ihres Geschlechtes zu werben, die eine mit dem dunkel lockenden Augenspiel der Zirze, die nächste durch ein Pläsier mit dem Mund oder mit anderer Annehmlichkeit, um sich des Wohlergehens ihres Kommandeurs und Protégés anzunehmen, dringt lautes Geschimpfe und Gekeife aus des Turmes Räumlichkeit. Das will der Marxgraf nicht gutieren. Da schaut er lieber dem Treiben mit den gespannten Seilen zu. Ein Detail hat man bei all der wütenden Eile, mit der der Bau vorangetrieben wird, vergessen. Die Radiale ist nicht ausgemessen. Das muss schleunigst nachgeholt werden. Und da stehen der Herr Merian Junior, der des Châteaus Skizze beiseite gelegt, nebst dem Konvertiten und einigen strafzehntlernden Rheinauern.
Strafzehntlernde. Juristischer Begriff aus dem Codicis Juristici Tumbergici. Gemeint ist, dass auf Landesterrain straffällig gewordene Subjekte anstatt einer Haft- und oder körperlichen Strafe Hebe- und Bringdienste für die marxgräfliche Domäne zu erbringen hatten.
Einigen strafzehntlernden Rheinauern mit festem Griff an den Hanfseilen und spannen und verändern, bis der Fächer exakt ausgerichtet, an dem einmal die Stadt sich ausrichten soll. Und der Landvermesser darf wieder einmal nur durch das Spekulativ auf das Schloss schauen. Die Krasnateuzer Kassocken haben ihre Karten an der Lichtung Rand gebaut. Der Marxgraf liebt des Abends, nach aufreibendem Geschäft, seinen Schritt dorthin zu lenken, wo über der Feuerstellen Glut die fremden Köstlichkeiten.
Die Krasnateuzer Kassocken haben aus ihrer Heimat Meschwick krasnitzisch Lamm- und Hammelgerichte mitgebracht. Das ausgenommene Tier wird in der heißen Erde gegart. Die Innereien werden zusammen mit Zwiebeln aufgespießt, kurz gegrillt, um danach in einen Topf mit säuerlich scharfem Sud gegeben zu werden. An der herrschaftlichen Tafel weilte auch ein auf der Durchreise befindlicher französischer Gelehrter. Laut seinen Aufzeichnungen wurde vom Marxgrafen den Tischgenossen gegenüber in höchstem Lob über die formidable Speise der Krasnateuzer geredet. Dabei soll er den Hofkoch angewiesen haben, sich um ein ebensolches Gericht mit Innereien zu bemühen. Heimatforscher sehen darin die Ursprünge der sauren Nierlen, die sich über Jahrhunderte in den Speisekarten gutbürgerlicher Restaurationen hielten.
Die fremden Köstlichkeiten schmurgeln und fremde Töne aus der Steppe ihn, den Petit Souverain, an einen fremden, an der Natur ausgerichteten Lebensrhythmus gemahnen. Überhaupt, er schätzt die Krasnateuzer, die ihm, ihrem neuen Herrn, so treu ergeben sind. Sie spüren Wildheit und ungebändigte Lebensgier beim Fürsten, als wäre er einer von ihnen. So sind sie verwundert, dass der Marxgraf sich nicht wie gewöhnlich bei ihnen, sondern unter schützendem Geäst ausruht. Von dem Baumwanderer im Wipfel weiß er nicht, der Sorge um sein weiteres Fortkommen hat. Des hohen Herrn Stimmung ist eine düstere. obgleich der Hofprediger aus dem Hofdienst in eine karge Pfründe mit groben, aufmüpfigen Bauernlümmeln versetzt ist und nunmehr keine Boshaftigkeit über des Markgrafen Treiben bei Hof und Volk einzuträufeln vermag, bleibt das Tumpbacher Volk, angestiftet von seinen Ratsherren und Honoratioren, nach wie vor, trotz allen Werbens, der enggassig verjauchten alten Residenzstadt wie ein Vieh seinem Stall verhaftet. Da soll erbaut werden meine Stadt, und das Volk will seinen Tumpbacher Stall nicht verlassen, denkt der Marxgraf trübe. Doch der blütrigen Linde betörender Schlummerduft ist ein unsichtbarer Regen, der die düstere Stimmung einfach wegspült. Oxtomane 5. Die Fensterrollos sind heruntergerasselt. Keinem Unhold soll es gelingen, in die Räume zu kommen. Der Alte vom Tiefbau hat seine Perlenkette zerrissen. Der Techniker ist betrübt, weil er einen ordentlichen Schädel mit sich schleppt. In der Ausnüchterungszelle hat er vergeblich nach einem Schmerzmittel gefragt. »Wer saufen und prügeln kann, wird doch ein bisschen Brummschädel aushalten können«, haben die Polizisten grinsend geantwortet. Später hat man sie gehen lassen. Das Geld für die Übernachtung in der Zelle hatten sie nicht mehr. »Vielleicht hätte weniger gekostet, wenn ich wie an Grenze gleich zahle«, mümmelt der Gedankengang. »Aber kommt es darauf jetzt an?« Beleidigt und gekränkt fühlen sie sich. Der Techniker steht beträufelt am Sideboard und schaut die angehäuften Devotionalien an. Gerahmte Familienfotos stehen in stiller Eintracht neben dem pompös dickbauchigen Samovar und rudimentären Bastelarbeiten aus der Grundschulzeit des Sohnes. Sie hat des alten Gebetsteppich gebracht, auf den er sich kniet. Im rituellen Vor rückwärts bewegt er den massigen Oberkörper. Doch geheiligter Hass und brennender Wunsch nach Vergeltung wegen der Kneipenprügelei kommt nicht auf. Vielleicht, weil der Alte seine Kette vermisst. »Ach, Mammab, Mammadab, du Bester! Der du die Tröpfchen göttlicher Ausscheidung gierig aufsaugst, um uns Schwache damit von deiner hohen Warte herab zu belehren. Du treuster Diener an des höchsten Hofe, du befreist uns von den Mühen des Denkens. Was wären wir ohne deine Regeln? Doch du bist müde, uns zu hören. Haben dich deine Jungfrauen im Paradies verlassen? Oder haben sie das gegerbte Antlitz der Bestimmerin deiner ersten Ehefrau angenommen? Bist du erbittert? Schweigst du deshalb? Waren wir dir nicht immer vor Ehrfurcht gebeugte Gläubige? Und jetzt bist du still in deiner luftigen Höhe, reinigst das Teeglas des Höchsten, kümmerst dich nicht und verachtest uns. Mammat, Mammadab, unser Prophet, schick ihn weg. Hör uns, nimm aus unserem Haus den Djinn.
Djinn, Dämon, Wüstengeist.
Den Djinn, den du geschickt hast und der uns ins Elend getrieben hat. Der Techniker hat noch ein Relikt gefunden. Es ist ein Keyboard für erste kindliche Fingerübungen. Der Techniker drückt auf die Programmierschalter, schau, schau, die Batterien haben noch Saft, und österreichisches Sonatenwerk klimpert aus dem Lautsprecher. Sie singen zum Anfang von Wolfalls Allegretto aus 331.
Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonate A-Dur, Köchelverzeichnis 331.
Mit brüchiger Stimme